Fabian, wenn ich dich jetzt in einen Raum setzen würde, in diesem Raum befindet sich nur ein Tisch und ein Stuhl, sowie ein Schälchen mit, sag mal, was isst du gerne? Sag mal
Cashew-Nüsse.
irgendwas. Okay, pass auf, da sind 10 Cashewnüsse drin.
Ja,
Ja?
dann bin ich nur sehr
Dann
kurz
gehe
glücklich in diesem
ich.
Raum.
Ja, hör zu, hör zu, hör zu, hör zu. Dann verlasse ich diesen Raum und käme in 5 Minuten wieder. Ich würde dir aber vorher noch etwas sagen. Fabian, solltest du es schaffen, deine Finger in diesem komplett leeren Raum von den Cashewnüssen zu lassen? Du hast auch kein Handy dabei, du hast nichts, du hast nur dich, die Schüssel und die Cashewnüsse. Dann komme ich wieder und du bekommst die doppelte Ladung. Und weil du es bist, du bekommst sogar die dreifache. Was würdest du tun?
Die dreifache Ladung bekommen.
Bist du dir sicher, dass du es aushalten würdest?
Absolut, ja.
Okay, das ist der sogenannte Marshmallow-Test. Das ist ein, ja, so ein wissenschaftlicher Test von der, ich glaube, Uni Stanford
Ja,
gewesen.
ich kenne das, mit Kindern wird das gemacht, ne? Ja.
Und die schaffen das in der Regel nicht. Witzigerweise, oder interessanterweise, hat man bei diesen Studien herausgefunden, dass Kinder aus zum Beispiel Afrika das sehr gut schaffen. Die können da einfach abwarten und also wirklich aus Ländern, sage ich jetzt mal, wo man weniger hat, ne? Und konnten das ganz gut aushalten, aber so die Kids von uns, so aus der Konsumgesellschaft, keine Chance oder relativ wenig zumindest.
Die sind ja auch in der Regel darauf gepolt, immer unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zu bekommen. Das waren wir ja teilweise auch schon ein Stück weit, aber heutzutage ist es ja geisteskrank. Und in der Regel sind diese Kids ja auch darauf gepolt, dass man die Eltern dann auch so ein bisschen manipulieren kann. Also dass es gibt dann nichts mehr, nicht unbedingt heißt, es gibt dann nichts mehr, sondern dass man da nochmal irgendwie so ein bisschen verhandeln kann. Ne? Und ich glaube, wenn man aus Kulturen oder aus Ländern kommt, wo man wirklich Verzicht gewöhnt ist, dann ist das, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Nummer. Ist natürlich gut, dass man das in unseren Breitengraden oder dass wir so aufgewachsen sind, dass wir nie wirklich Hunger hatten, dass wir diesen Verzicht nicht gewöhnt sind, aber natürlich. Ja, diese unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zu jeder Zeit und jedem Moment, das hat natürlich auch Schattenseiten, das ist ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein total interessanter Test und ich weiß gar nicht, ob man, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob jeder Erwachsene wirklich so hart bleiben würde tatsächlich. Bin ich mir da gar nicht so sicher. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Verlockung irgendwann doch zu groß ist. Also besonders dann, wenn so Bedürfnisse wie Hunger oder so dazukommen.
Ja, es kommt halt immer darauf an, wie lange. Man muss natürlich einfach den Nutzen in der Belohnung sehen. Ne? Wenn die Belohnung attraktiv genug ist, dann wird man das natürlich durchhalten. Aber wenn jetzt das Mehr an Befriedigung, sage ich mal, dass mir 10 Cashewnüsse mehr im Vergleich zu 10, also 20 im Vergleich zu 10 geben, diese Wartezeit für mich nicht rechtfertigen, dann werde ich natürlich diese Wartezeit auch nicht eingehen. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, 10 befriedigen mich genug und 20 werden mich nicht in einem extremen Maße mehr befriedigen, dann ist es halt auch, dann lohnt es sich auch einfach nicht, ne?
Ja, genau so ist es, ne? Es gibt ja auch so Dinge wie, keine Ahnung, diese Joghurt-Gums oder so. Weißt du, die esse ich ganz gerne, aber tatsächlich reicht mir davon, glaube ich, auch 10. Also damit könntest du mich jetzt nicht rauslocken, wenn ich wüsste, da gibt es jetzt irgendwie die doppelte Ladung irgendwann.
Ja. Ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Ich habe das auch schon mal gesehen. Ich finde solche Sachen ja sowieso ohnehin extrem interessant.
Auf jeden Fall. Und für mich ist es halt auch irgendwie stellvertretend für viele andere Dinge im Leben. Schaffst du es, eine gewisse Disziplin aufzubringen hinsichtlich, weiß ich nicht, deines Sportverhaltens? Hast du Sparziele, die du dir ermöglichst, weil du es schaffst, das Geld zur Seite zu legen, statt halt irgendwie so kleineren Bedürfnissen vorher gerecht zu werden oder so? Von daher ist es irgendwie so recht stellvertretend für ganz vieles und das finde ich ganz interessant.
Absolut, ja. Kleines Abschweifen zum Anfang. Leider müssen wir das so ein bisschen begrenzen, denn unsere Zeit ist heute ebenfalls extrem begrenzt. Und ich hatte eigentlich noch so ein Was wäre wenn, was so aus Zuhörerhand kommt, also aus der Community. Und ich würde das eigentlich gerne im Anschluss an den Fall noch reinhauen, wenn möglich. Deswegen würde ich gerne dieses Intro, das Abschweifen zum Intro jetzt abbrechen und relativ zeitnah in den Fall einsteigen.
Ja,
Aber eine
gerne.
Frage möchte ich dann doch noch weitergeben. Und zwar kam aus der Community häufig die Frage jetzt vor Folge 100, was denn unsere persönlichen Lieblingsfolgen aus dem Podcast sind. Und ich habe da jetzt drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, also eine Lieblingsfolge kann ich unmöglich benennen. Eine Top 10 fällt mir schon extrem schwer. Ich glaube, ich könnte vielleicht eine Top 25 machen. Vielleicht eine Top 10, wenn ich mich ganz, 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 ganz stark anstrenge. Aber ich kann unmöglich eine Lieblingsfolge benennen.
Ja, mir geht es genauso. Also ich muss sagen, es gibt sehr viele Folgen, die definitiv bei mir hängen geblieben sind. Und also jetzt gerade ganz frisch, Jack the Ripper hat bei mir schon was ausgelöst. Mich interessiert das total. Ich habe mich heute noch gefragt, da wir ja schon mal die Frage hatten, was wäre so der Cold Case, den man am liebsten geklärt haben würde, ob quasi die Auflösung der Identität von Jack the Ripper mir irgendwie das Wichtigste wäre. Wichtiger vielleicht als Fälle wie Jennifer Fergate oder sowas. Und ich glaube ja tatsächlich. Ich glaube, das ist so eine große Nummer, dass das fast schon wirklich auf Platz 1 angekommen ist, wenn man es jetzt mal als Cold Case betrachtet.
Ja, von der Tragweite her natürlich, weil es auch dieses krasse Mysterium ist, weil es eben auch, entschuldige bitte, popkulturell so ein Phänomen ist. Ich glaube, ich würde dennoch aktuell antworten, sowas wie Frauke Liebs oder so, weil da noch Hinterbliebene da sind, denen man noch was erklären könnte, ne? Oder Lisanne Frohn, Chris Krämers, die Mädels in Panama, die verschwunden sind. Aber wenn,
was übrigens auch eine meiner Lieblingsfolgen ist an der Stelle.
Das ist auch eine Sicht.
Also Nebelwald ist ganz weit oben.
Aber wenn das jetzt, dann weiß ich nicht, also wenn das nicht mehr so wäre, wenn da jetzt keine Hinterbliebenen mehr da wären und dieser Faktor nicht keine Rolle mehr spielen würde, dann wäre Jack the Ripper wahrscheinlich auch bei mir ganz oben, ja.
Ja, ansonsten fand ich Prediger extrem gut. Neid nach wie vor. Also es gibt so ein paar Folgen, die sich irgendwie so festgeheftet haben.
Ja, die Sache ist ja die, wenn man fragt, Lieblingsfolge, dann geht es ja auch so um alles, ne? Also es gibt natürlich viele Fälle, die ich total gut finde. Ich könnte vielleicht sogar einen Lieblingsfall benennen, aber dann weiß ich nicht, ob das unbedingt auch eine Lieblingsfolge gewesen ist, weil da zählt dann für mich auch das Abschweifen zu, dass der ganze Vibe, ne? Und das kann halt schon mal sein, dass es Folgen gibt, wo der Fall vielleicht gar nicht so überspektakulär ist, aber wo der Rest einfach stimmt. Eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich ist Vollmond. Das Verschwinden von Sonja Engelbrecht in München, das ist eine relativ kurz und knackige Folge, da hatten wir auch nicht so viel Zeit. Aber ich finde den Fall einfach super spannend und ich finde die Folge einfach insgesamt sehr, sehr gelungen.
Ja, die Folge ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe da auch das Gefühl gehabt, dass wir so richtig tief in diese Gegend eingetaucht sind, so beim Reden, ne? Dass wir so wirklich komplett angekommen sind und uns das irgendwie so all die Straßen bildlich so gut vorstellen konnten.
Voll.
Und ja, das stimmt. Also das war sehr atmosphärisch.
Naja, für heute auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich bringe einen Fall mit, der kein großes Mysterium beinhaltet. Ich bringe einfach nochmal einen abgeschlossenen Fall mit, damit wir jetzt nach Jack the Ripper nochmal was Definitives haben. Wir hatten jetzt viel Cold-Casiges, viel Unbefriedigendes. Ne? Als Steffen neulich da war und wir über Recep gesprochen haben, da konnten wir nichts Definitives am Ende der Folge verkünden. Als Laura dich vertreten hat, die Johnny Gosch-Folge ist halt eben auch eine ungelöste. Und so dachte ich mir, heute müssen wir nochmal über was sprechen, wo wir auch einen Haken dran machen können.
Das finde ich gut.
Ich habe dir zum heutigen Fall zwei Fotos geschickt. Das sind die beiden Hauptpersonen des heutigen Falles. Endlich kann ich dir wieder Fotos schicken. Das war bei Jack the Ripper nur sehr eingeschränkt möglich, weil die Fotos von Opfern, die man so gefunden hat, größtenteils sind halt Tatortfotos. Die wollte ich dir nicht antun. Und ansonsten aus deren Lebzeiten findet man nur von wenigen der Damen Bilder. Ich möchte ganz kurz anmerken, es gab irgendwie ein, zwei Leute, die sich irritiert gezeigt haben, dass wir öfter Damen sagen, weil dann es irgendwie hieß, das könnte man in irgendeinem anrüchigen Kontext sehen. Also wir sehen gar nichts in einem anrüchigen Kontext. Da müsst ihr vielleicht mal euren Blick auf die Sprache überdenken. Das ist für uns einfach nur eine Höflichkeitsform, die wir nutzen. Das hat nichts mit irgendwie...
Absolut.
Also das implizieren wir gar nicht, dass das irgendwie, weiß ich nicht, Damen in Anführungsstrichen sind, sondern wir nutzen diese Form einfach so für uns aus unserem Sprachverständnis heraus als Höflichkeitsform.
Ja, absolut. Also dabei denken wir uns gar nichts. Viel eher ist es wirklich, wie Fabian sagte, eine Höflichkeitsform. Mich würde an der Stelle aber auch interessieren, wie oft wir Herren sagen. Da habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht drauf geachtet. Und könnte ich mir vorstellen, tun wir wahrscheinlich genauso oft.
Keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht zählt das mal irgendwer. Du hast die Fotos vorliegen, hoffe ich. Das sind eine blonde junge Frau und ein so rötlich haariger junger Mann. Die blonde junge Dame ist die 19-jährige Nona Dirksmeyer, das ist die Hauptperson des heutigen Falles.
Ja.
Nona, also beide wachsen in einer Kleinstadt auf namens Dover in Arkansas. Nona wird 1985 geboren, 26. Dezember, also so unsere Generation ungefähr etwas jünger als wir. Hm. Und wächst dort mit ihren 5 Geschwistern bei ihren Eltern Paul und Carolyn auf. So eine ganz typisch amerikanische Bilderbuch-Vorstadtfamilie. Enge Bindung zur Mutter und ja, einfach so ein typisch amerikanisches Mädchen, das sich so für so Sachen interessiert wie so Cheerleading und ja, Aktivitäten in der Schule, also so Sportaktivitäten in der Schule, dieses Athletics und Cheerleading und so. Strebsames Mädchen, das irgendwie auch schon früh schulische Erfolge erzielt hat. Und 1996 dann so den ersten schweren Rückschlag ihres Lebens hinnehmen muss, als sie im Alter von 10 Jahren ihren Vater verliert. Das ist natürlich ein sehr, sehr krasser Einschnitt im Leben. Gerade natürlich in so einer Phase in der Kindheit, wo man ja in der Regel auch so das Vorbild der Eltern irgendwie braucht und dem auch nacheifert.
Ja, und wo auch die Bindung zu den Eltern in der Regel halt auch eine sehr hohe ist und man gemeinsam viel Zeit verbringt.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, sie war immer schon eher so ein Mama-Kind, ne? Das wird auch schon so berichtet, aber dennoch ist das natürlich ein massiver Einschnitt.
Ja.
Die Familie, da bricht so ein bisschen die Welt zusammen, speziell auch die Mutter ist sehr, sehr getroffen davon. Die waren auch ewig zusammen, sie und ihr Mann. Das war auch so eine Highschool-Beziehung, die dann zusammengeblieben ist.
Mhm.
Und die ziehen dann quasi wirklich nach Dover, also die sind in der Nähe von Dover aufgewachsen, haben die gelebt. Das ist jetzt so eine absolute Kleinstadt, 1300 Einwohner, also wirklich Kaff in Arkansas. Das ist auch ein Staat, der sehr, sehr viel Natur bietet. Und die wollen jetzt quasi ländlich nochmal neu anfangen. So.
Mhm.
Und ja.
Das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, fast so ein klassischer Anfangsplot von einem Horrorfilm.
Na. Hör einfach weiter zu. Es ist nicht wie die Caddy Cabins, wo da die Leute in diesen abgelegenen Holzhütchen umgebracht worden sind. Es ist eine andere Nummer.
Ja, nee, das nicht. Aber häufig hast du es wirklich häufig. Das ist eigentlich wirklich so eine Blaupause für sämtliche Filme, dass halt genau sowas stattfindet. Irgendwie so ein Neuanfang am Land und dann ist da dieses alte verlassene Haus und dann gibt es aber den Dachboden. Okay, jetzt schweife ich ab. Aber so grundsätzlich, ne, mal bis zum Dachboden kennt man auf jeden Fall.
Vielleicht gibt es in diesem Haus den Dachboden, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt einen Neuanfang. Der ist auch gar nicht unproblematisch. Die Kids ziehen in dieser Phase, wo generell viel im Umbruch ist, wo sie ihren Vater verlieren, eben in eine neue Umgebung, weg von ihren Freunden, auf einmal wirklich in so einen Kaff. Ne? Die müssen den Schulwechsel dann auch noch verkraften, lassen ihren kompletten Freundeskreis hinter sich, ihr soziales Umfeld. Und so kommt wirklich viel zusammen. Also diese Trauerarbeit, der Umzug und eben auch im sozialen Gebilde viele, viele Wechsel. Und mittendrin in dieser Zeit lernt ihre Mutter einen neuen Mann kennen, Dwayne, der der Mutter extrem gut tut, aber von Nona im Prinzip direkt abgelehnt wird.
Ja.
Also sie hat von Anfang an kein gutes Verhältnis, sie macht ihm das Leben sehr, sehr schwer und sie ja, zeigt ihm dauerhaft die kalte Schulter, rebelliert fast schon gegen diese Beziehung und das ist im Prinzip sehr, sehr untypisch für sie, denn oder auf verschiedene Arten untypisch, denn Dwayne gibt sich sehr, sehr viel Mühe, auf diese Kinder zuzugehen. Also der macht das sehr behutsam, der drängt sich da nicht rein, der macht nicht von vornherein einen auf, ich bin jetzt euer Vater, sondern der macht das wirklich ganz, ganz behutsam.
Mhm.
Und mit den anderen Kindern funktioniert das auch sehr gut. Und gerade Nona, die eigentlich so als umgänglich gilt, wenn auch als verschlossen und nachdenklich, aber als jemand, der eigentlich sehr höflich und freundlich ist, gerade sie blockt einfach sehr, sehr stark ab und das ist auf jeden Fall komisch.
Sag mal bitte, ist Nona die jüngste, älteste oder irgendwie in der Mitte oder so, weißt du das?
Das weiß ich leider nicht, nein.
Okay.
Ich glaube, sie ist die jüngste, aber ich kann da kein Gewehr geben.
Na gut, also worauf ich hinaus wollte, ist im Prinzip, dass sie vielleicht gerade deswegen, weil sie so auf dem so einen Schritt vor der Pubertät sozusagen steht, wo dann sowieso so ein Hormonchaos irgendwie stattfindet.
Das ist auf jeden Fall sicherlich ein Fakt.
Ja. Ja, da kann natürlich sowas nochmal zusätzlich irgendwie den Kopf so komplett querlegen. Und da kann ich halt auch verstehen, warum sie dann grundsätzlich irgendwie auch anti war. Und auf der anderen Seite wollte ich jetzt noch sagen, dass das natürlich auch für Dwayne eine extrem schwierige Situation ist, denn er sucht sich ja auch nicht aus, wann er jemanden kennenlernt. Und diese Situation, glaube ich, einen neuen Partner zu finden, der oder die halt eben eine Lebensgeschichte mitbringt, was ja in unserem Alter eh normal ist, sag ich mal. Ne?
Total.
Das ist ja, ne, also es ist sehr, sehr gering die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden treffen würde, der oder die halt irgendwie noch Junggesellin ist oder sowas. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach ein sehr schwieriges Aufeinandertreffen, glaube ich. Und das ist halt einfach auch nicht leicht. Und wenn er dann halt behutsam vorgegangen ist, dann finde ich das erstmal auch toll. Und ja, ich glaube, sowas ist halt für alle Beteiligten einfach eine schwierige Situation.
Ja, ich sehe es wie du. Also ab einem gewissen Alter muss man einfach davon ausgehen, dass jeder Mensch irgendwie seine Geschichte hat, dass es da irgendwie vielleicht auch Faktoren gibt, die im Leben einfach eine Rolle spielen, in dem Fall die Kinder. Ne? Und wenn man sich verliebt, wo die Liebe hinfällt und man findet den richtigen Menschen für sich und der hat halt 5 Kinder, dann hat der halt 5 Kinder. Ne? Dann, also,
genau.
Und da muss man irgendwie damit klarkommen und versuchen, das Bestmögliche zu tun. Aber ich denke, so wie es beschrieben wird, macht Dwayne das schon ganz richtig. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich dann von vornherein als Ersatzvater aufspielt in diesem Fall. Wie gesagt, er tut das nicht. Ne? Er macht es ganz behutsam. Aber wie gesagt, ausgerechnet die nachdenkliche, schüchterne Nona, die eigentlich aber insgesamt so als sehr, sehr umgänglicher und höflicher Mensch beschrieben wird, die blockt total ab und die macht ihm das Leben regelrecht zur Hölle.
Ja, wie gesagt, so auf der Schwelle zur Pubertät,
ja.
Irgendwie vielleicht auch nachvollziehbar.
Die Mutter findet auch keinen so richtigen Zugang zu ihr, denn Nona ist, was so Emotionen angeht, sehr verschlossen und das schiebt die Mutter auch so ein bisschen darauf, dass sie mit dieser ganzen Trauergeschichte noch nicht so klarkommt. Die war immer schon ein etwas ernsteres und verschlosseneres Kind, aber speziell seit dem Tod des Vaters, ja, redet sie eigentlich gar nicht über Dinge, die sie bewegen. Ne? Ist also ein schwieriges Verhältnis.
Ja, finde ich auch interessant, weil auf diesem Bild sieht man ihr das so nicht an. Sie wirkt wie eine junge Frau voller Lebensfreude. Klar, das ist jetzt Jahre später.
Dazu kommen wir jetzt, wie es,
ja, ja.
Also wir erleben auch so ein bisschen eine Entwicklung. Also ich sage dir natürlich von vornherein, Nona ist das Opfer der heutigen Geschichte. Das kann ich vorwegnehmen. Aber wir erleben schon auch ein Stück weit eine Entwicklung ihrerseits in dieser Geschichte mit.
Gut, dann höre ich jetzt einfach noch zu und schweige.
Sie hat schon früh zwar gelernt, irgendwie Sachen mit sich selber auszumachen und sich anderen nicht so zu öffnen, aber sie hat auch schon früh sehr viele Interessen ausgebildet. Wie gesagt, so innerhalb der schulischen Aktivitäten sportlicher Art, aber auch musikalischer Art. Sie ist sehr, sehr musikalisch. Sie spielt Klavier, sie spielt Flöte, sie singt und deswegen tritt sie so eine Art Musik-AG in der Schule ein. Also in Amerika ist ja wirklich so, dass da gerade so sportliche und musische Sachen schulisch unheimlich krass gefördert werden. Wir hatten ja schon mehrfach drüber gesprochen. Es gibt in Amerika nicht so dieses Vereinswesen wie bei uns. Das sind alles so schulisch geförderte Aktivitäten für Jugendliche, so in der Freizeit im Großteil.
Ja.
Und so ist es da eben auch. Es gibt da irgendwie ein sehr gutes Musikförderprogramm. Da tritt sie ein und will da so ein bisschen ihre Leidenschaft weiterbringen. Und da lernt sie einen jungen Mann kennen. Ihre erste Teenagerliebe, den gleichaltrigen Kevin Jones, der auf dieselbe Schule geht wie sie. Kevin ist dieser junge Mann, der auf dem anderen Foto zu sehen ist.
Ja, habe ich mir gedacht.
Die beiden verlieben sich Hals über Kopf, so durch ihre gleichen Hobbys. Und Kevin findet sehr guten Zugang zu Nona, also die an sich sehr verschlossen ist, lässt ihn an sich ran und lässt ihn auch an ihrem Seelenleben teilhaben. Und obwohl böse Zungen da schon so ein bisschen unken, dass Kevin Jones optisch unter ihr steht, also dass sie einen hübscheren Freund verdient hätte, das ist wohl von Anfang an so ein bisschen der Tenor. Ist er jemand, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn du vielleicht einen Partner hast, der sehr unsicher ist, aber der vielleicht mit dir nicht auf Augenhöhe ist, ob jetzt irgendwie optisch, das ist ja natürlich auch nur Geschmackssache oder jetzt intellektuell, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du hältst den klein, weil du Angst hast, wenn die Person ihr eigenes Potenzial erkennt, dann verlässt sie dich. Oder du stärkst das Selbstbewusstsein der Person, weil du diese Person liebst und weil du möchtest, dass sie möglichst glücklich ist und sich entfaltet.
Ja, oder du gehst komplett ohne Kalkül daran und liebst einfach und lebst und alles andere geschieht dann irgendwie.
Ich denke, das ist dann automatisch, auch wenn du ohne Kalkül bist, wenn du einfach liebst, dann willst du ja das Bestmögliche für deinen Partner tun.
Genau, genau. Deswegen würde, glaube ich, der Normalfall der zweite halt sein, den du eben beschrieben genau. hast, ne? Das Stärken. Nichtsdestotrotz kann ich mir auch vorstellen, dass man, also das geht ja auch nicht so spurlos an diesen Menschen oder ging vielleicht auch nicht an Nona spurlos vorbei, dass sie mitbekommen hat, dass es eben dieses, ja, so diesen Flurfunk oder was gab, weißt du, dieses Geschwätz der Leute sozusagen.
Das war ihr offensichtlich weitestgehend egal. Also sie war offensichtlich eine Person, die auch eben dadurch, dass sie gelernt hatte, Dinge mit sich selbst auszumachen, relativ stark drauf geschissen hat, was irgendwelche Leute gesagt haben. Also die hat dadurch auch eine gesunde Selektion ausgebildet, auf wessen Meinung sie was gibt oder auch nicht.
Mhm. Ja, nein, was ich damit sagen möchte, ist einfach nur dadurch, dass man das halt mitbekommt, ne, kann das natürlich automatisch zu so einer Denkweise führen, die du gerade beschrieben hast. Und losgelöst von so einem Flurfunk, so einem Gespräch, glaube ich, würde man ganz einfach darüber hinwegsehen und gar nicht darauf achten, weißt du? Man liebt dann jemanden und gut ist.
Das sind ja auch Kategorien, in denen man selber gar nicht denkt. Wenn man sich in eine Person verliebt, dann ist das automatisch der schönste Mensch der Welt für einen. So, wenn die Emotionen da sind und dann, was dann irgendwelche Leute von außen sehen oder zu sehen meinen. Und wie gesagt, auch generell dieses Person X ist viel zu hübsch für Person Y, ist ja auch einfach nur rein subjektives Empfinden. Das ist ja genereller Humbug.
Ja, eben.
Kevin tut auf jeden Fall das, was wir eben als den richtigen Weg so ein bisschen beschrieben haben. Der liebt Nona und bestärkt sie halt absolut darin, Dinge zu tun, die ihr Spaß machen, die ihr Selbstbewusstsein aufwerten. Und so wird sie immer offener, auch für andere Menschen.
Achso, entschuldige, ich habe das gerade andersrum verstanden. Ich habe so rum verstanden, dass Nona eigentlich optisch eine Nummer zu gut gewesen wäre, so dass die Meinung
so
der Leute
sie
ihn gestärkt hat.
Nein. Sie hat einfach ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein gehabt und war immer sehr verschlossen. Und auch wenn sie jetzt das vielleicht nie so gesehen hat, haben andere Leute gedacht, okay, sie hätte was Hübscheres verdient, aber Kevin liebt sie halt einfach und bestärkt sie darin, sich positiver zu sehen, als sie es getan hat zuvor. Er möchte, dass sie sich so sieht, wie er sie sieht, und er schafft es, dass sie sich selber in einem positiveren Licht sieht und dass sie ihre Hobbys sehr viel intensiver verfolgt, also ihre musikalischen Hobbys, ihren Gesang. Hm. Hm. Und er schafft es, dass sie offener auf andere Menschen zugeht, dadurch, dass sie sich ihm öffnet, auch wieder offener ihrer Familie gegenüber ist, auch Dwayne gegenüber. Also die werden niemals die besten Freunde, aber sie verhält sich positiver ihm gegenüber.
Hm.
Spricht hier und da auch über irgendwie ihre Gefühle mit ihrer Mutter, was sie lange nicht getan hat, und die Familie ist total begeistert, dass Kevin so einen positiven Einfluss auf sie hat, und die lieben Kevin deswegen total, weil sie einfach merken, dass er ihrer Tochter gut tut.
Ja, verstehe.
Und durch diese Liebe, durch diesen Zuspruch von Kevin fängt sie dann auch an Schönheitswettbewerben teilzunehmen.
Mhm.
Erst so kleinere, so lokale Ebene, und schließlich immer weitergehend wird sie irgendwann Miss Arkansas, also die Miss des ganzen Bundesstaates. Das ist ja diese Miss-Shows, die sind ja auch immer so ein bisschen Talentshows, ne? Und diese Mischung aus ihrem Aussehen und ihren ganzen Talenten und Begabungen mit Singen, Klavierspielen und so, das kommt dann offensichtlich extrem gut an bei der Jury. Plus, ja, sie ist eine gebildete Person, nachdenklich und gebildet. Man muss da ja auch so ein bisschen
was erzählen, ne?
Genau.
Das ist ja dann einfach das, wo man häufig das Gefühl hat, dass es halt irgendwie so ein künstlicher Kram irgendwie abgespult wird.
Genau.
Ich setze mich für Nachhaltigkeit ein und Kinderrechte und bla 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 auswendig gelernt, ne?
Genau, und das ist so, bei ihr offensichtlich dieses Gesamtpaket überzeugt. Sie wird Miss Arkansas und ja, alles scheint, wie gesagt, richtig gut. Die Familie ist total, total begeistert von Kevin, wie gesagt, und die erleben ihn als total ehrlichen und zuverlässigen jungen Mann, auch der reifer ist als sein Alter von, die sind da so 15, 16 in dem Alter,
ja.
Also reifer als das Alter suggeriert, und er wird so als gern gesehener Gast aufgenommen.
Ja, verstehe.
Nach einigen Monaten fasst sie dann so viel Vertrauen in Kevin, dass sie ihm erzählt, was denn ihr Problem mit Dwayne war, warum sie ihn so abgelehnt hat. Ihr verstorbener Vater Paul hat sie in seinen Lebzeiten jahrelang sexuell missbraucht. Und dadurch hat sie natürlich das Urvertrauen verloren und hat in diesem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter einfach nur wieder jemanden gesehen, der potenziell Schaden bringt.
Ja, okay, das kann ich natürlich verstehen. Ja, krass, heftige Wendung. Wie soll man sagen, eliminiert sozusagen all die Gedanken, die wir vorher schon hatten. Also von wegen irgendwie Papas Tochter und enge Bindung und so, ne? Das ist natürlich, das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt, das Ganze.
Ja, Kevin zeigt extrem viel Verständnis für ihre Situation und sie hat halt auch immer wieder so mit so, ja, wahrscheinlich so kleineren depressiven Episoden zu tun, wo sie einfach keine Menschen um sich haben möchte und keine Kontakte duldet. Dann auch weniger mit ihm kommuniziert, aber er ist so der Einzige, dessen Nähe sie wirklich, wirklich vertragen und dulden kann, wenn sie diese Tiefs hat. Auch da drängt er sie nicht. Also wenn sie ihre Zeit braucht und ihren Rückzugsraum, dann lässt er sie und hat dann immer ein offenes Ohr, wenn sie dann wieder zurückkommt und über ihre Gefühle sprechen möchte.
Ja, auch das ein, glaube ich, total schwieriger Job und klingt jetzt bisher so, als ob die beiden, also Mutter und Tochter, jetzt zum Glück ja sensible und empathische Männer gefunden haben.
Ja.
Die, also, weißt du, also die denen wirklich auch gut tun.
Ja, definitiv klingt es so. Die beiden, Kevin und Nona, verbringen im Prinzip so jede Sekunde miteinander. Also die kleben richtig aneinander. Die sind so eins dieser Paare, die so eine Symbiose eingehen, die es im Prinzip gar nicht mehr ohne den anderen gibt. Ne? Also wo du halt, wenn du jemanden zum Grillen einlädst, automatisch den Partner mit meinst, weil die eh immer zusammenhängen.
Das kann auch gefährlich sein, aber ja.
Ja, das kann sehr gefährlich sein. Ich bin da kein Freund von, aber jeder hat auch wieder irgendwie so andere Bedürfnisse. Ne? Wenn es zwei Leute gibt, die genau das brauchen und die finden sich, dann ist es ja absolut cool. Mir ist es zu klammerig und zu eng. Ich brauche das nicht. Ich brauche Freiheiten und aber ja, wie gesagt, jeder Jeck ist anders, ne?
Ja, genau.
Jedenfalls geht es jetzt im Jahr 2004 so langsam auf den Schulabschluss zu und den beiden ist da so ein bisschen unwohl, weil die wissen, dass es dann zum ersten Mal in dieser Beziehung zu einer Trennung kommen wird. Beide sind jetzt 18. Ja. Erstmal so. Und die wissen, dass erstmal eine räumliche Trennung stattfinden wird. Noda wird ganz in der Nähe von Dover studieren, so eine Viertelstunde ist ihre Uni weg, auch wenn sie mittlerweile ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, also zu Duane und ihrer Mutter sowieso, möchte sie gerne ausziehen, an den Campus ziehen, diese Viertelstunde Distanz, Viertelstunde 20 Minuten in Kauf nehmen, denn sie will halt auf eigenen Beinen stehen, ein eigenes Leben führen, das ist ja auch irgendwie großer Reiz dieser jungen Erwachsenenzeit.
Auf jeden Fall.
Kevin wird an eine andere Uni gehen, die ungefähr 2 Stunden entfernt ist und so sind die beiden jetzt quasi gezwungen oder stehen vor dieser Realität, dass aus jede freie Sekunde miteinander verbringen jetzt erstmal so eine mittelschwere Fernbeziehung wird, so mit ungefähr 2 Stunden hin und her fahren.
Das ist auf jeden Fall eine große Umstellung.
Definitiv, ja. Vor allem wenn du ja wirklich diese krasse Enge vorher gelebt hast, ne?
Ja, und da kommt ja auch dann auch einiges zusammen. Also es ist ja mehr als nur ein langes Zusammenleben und oder sehr, sehr viel gemeinsame Zeit miteinander verbringen, sondern eben auch diese, ja, sagen wir mal, psychologische Basisarbeit, die über Jahre hinweg stattgefunden hat, sodass dieser Schritt dann auch zu sagen, ich wohne jetzt komplett alleine auf dem Campus in einer anderen Stadt oder in einem nahegelegenen Ort oder sowas, der ist schon ein riesiger. Also das ist jetzt das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen, zumal Kevin ja wirklich auch jemand war, der ihr so psychisch auch unheimlichen Rückhalt gegeben hat. Und das fällt jetzt quasi weg, beziehungsweise wird beschränkt auf so eine Entfernungsgeschichte, ne?
Ja, ich finde es unfassbar mutig. Warum ist sie denn nicht mit ihm dorthin gezogen oder anders? Warum hat er nicht mit ihr dann die andere Uni besucht? Lag wahrscheinlich am Studiengang.
An den Studiengängen lag es, ja, genau. Also die konnten quasi nicht auf die gleiche Uni gehen und haben sich dann eben so kompromissmäßig entschieden, dass man ja auf jeden Fall im gleichen Bundesstaat bleibt und hat, ja, 2 Stunden, das ist machbar so, ne? Das ist ja. In amerikanischen Tendenzen, wollte ich sagen, in amerikanischen Distanzen sind 2 Stunden ja wirklich gar nichts.
Ist ein Katzensprung, ja klar.
Und so gehen dann beide quasi im Herbst 2004 so ihrer Wege. Nona mietet sich ein kleines Apartment auf dem Campus an ihrer Uni und Kevin geht an die Arkansas State University und ja, beide machen so den Deal quasi, sich so richtig ins Studienleben zu stürzen, um diese Distanz besser verarbeiten zu können. Also, dass man sich immer noch sieht, so oft es geht, an irgendwelchen Wochenenden, Feiertagen, Holidays und so. Aber die Zeit, die man dann in der Woche hat, die nutzt man dann wirklich hart für die Uni, damit man einfach eingebunden ist und irgendwie produktiv ist und die Zeit einfach schneller vergeht. Nicht so wie wir studiert haben teilweise, sondern die nehmen es wirklich ernst.
Schnitt. Da du gerade schon den geografischen, die Brücke schon gelegt hast sozusagen nach Deutschland, zur gleichen Zeit, liebe Leute da draußen, an einer Uni in Nordrhein-Westfalen trafen sich im Bereich eines Außengeländes, eines Bistros, zwei junge Männer, die 20 Jahre später hier an diesen Mikrofonen sitzen sollten, um einen Podcast aufzunehmen.
Jo. Und die das Studium zumindest in den ersten Semestern nicht so ernst genommen haben wie Nona offensichtlich, denn die haut sich direkt richtig rein und erzielt direkt super Leistungen, leitet neben dieser, engagiert sich in der Kirchengemeinde, neben dem Studium und in so einem sogenannten Big Brother, Big Sister Programm, wo man so mit Jungs und Mädels aus nicht privilegierten Haushalten oder Problemhaushalten eben agiert und dann so als quasi großer Bruder, große Schwester für die da ist, Aktivitäten mit denen macht, einfach ein offenes Ohr hat, denen beim Lernen hilft, aber auch mal rausgeht. Also so Dinge, die Eltern nicht tun können.
Okay, aber sie hat daran teilgenommen, um anderen zu helfen oder
Hilfe zu bekommen? Sie möchte aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen für andere da sein und ist dann eben, wie gesagt, in der Kirchengemeinde aktiv und als Big Sister in diesem Mentorship-Programm und eben eine super fleißige Studentin und nimmt nebenbei noch an Schönheitswettbewerben teil. Also die hat auf jeden Fall ein volles Programm, die Gute.
Ja, das hört sich danach an und gleichzeitig finde ich es auch wirklich bewundernswert, wenn jemand dann aus der eigenen Kraft, die er oder sie irgendwann mal geschöpft hat, halt auch genug Energie tankt sozusagen, um anderen zu helfen. Das finde ich schon super.
Voll, ja. Durch diese ganzen Aktivitäten und natürlich auch dadurch, dass sie weiterhin an Schönheitswettbewerben teilnimmt, werden auch männliche Kommilitonen auf sie aufmerksam und versuchen, ihr nahe zu kommen. Aber sie blockt das halt immer ab. Sie wird oft nach Dates gefragt. Dann auch ganz, ganz oft gibt es dann diesen Verweis, ja, du hast vielleicht einen Partner, aber der ist ja nicht hier und so. Und also keine Ahnung, sie wird sehr intensiv teilweise angeflirtet. Manche sind da sehr, sehr hartnäckig. Es gibt einen jungen Mann, der sie quasi auf diese Schönheitswettbewerbe verfolgt, an denen sie teilnimmt und rausfindet, wo sie wohnt und sie dann zu Hause besucht und an der Tür um ein Date bittet und als sie ihn abwimmeln will, dann auch so den Fuß in die Tür stellt und sich nicht abwimmeln lässt, also so richtig klischee-mäßig und sie muss dann wirklich quasi sehr, 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 sehr ernst werden, bis er versteht, dass Nein wirklich Nein heißt und er doch bitte gehen soll.
Ja.
So ein bisschen, ja, das schlechte Ergebnis davon, dass glaube ich, wirklich viele Leute ihren Jungs mit auf den Weg geben, Nein heißt nicht unbedingt Nein, so bleib hartnäckig und du wirst sie erobern. Das ist ja auch die Message von vielen schlechten Teenie-Filmen, ne? Und
ja.
Das ist, glaube ich, so ein falsches Bild, was sich bei vielen Männern irgendwie im Kopf manifestiert hat.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt einfach auch eine Verfolgung und Belästigung.
Voll.
Also ich finde,
Alleine schon, ohne dass man irgendeine Basis hat, noch nicht mal irgendwie die Person kennt, zu Hause aufzutauchen, ist für mich schon
übergriffig. Ja, genau, das ist genau. Also wenn du irgendwie Lust hast, die Person kennenzulernen, dann sprich sie doch an oder irgendwas, weißt du. Schreib was auf den Zettel, irgendwas, weißt du, wenn du schüchtern bist, dann machst du irgendwie so. Aber finde ich, jemanden dann nach Hause zu verfolgen, das muss doch irgendwie auch klar sein, dass das direkt spooky wirkt.
Voll.
Und halt auch spooky ist.
Ja, und halt einfach, wie gesagt, super unangemessen. Und wenn du halt in Anführungsstrichen die Eier hast, also die mangelnde Scheu, da zu Hause aufzutauchen, dann kannst du die Person halt auch irgendwo in der Uni, in der Cafeteria ansprechen, ne? Und ich meine, wenn niemals jemanden ansprechen würde, dann würde die Menschheit relativ schnell aussterben, aber weiß ich nicht,
die
Person auf einen Kaffee einladen und wenn man dann einfach keinerlei Gegeninteresse bekommt oder halt eine höfliche Abfuhr, dann nimmt man die gefälligst hin und gut ist, ne?
Mhm, genau.
Das Problem, das negative Resultat dieser Aktion jedenfalls ist jetzt, dass Nona retraumatisiert ist. Die erinnert sich an die Übergriffe aus ihrer Kindheit zurück und ja, zieht sich jetzt dann doch wieder ein bisschen mehr zurück, bringt in ihrer Wohnung an der Eingangstür zusätzliche Schlösser an und all diese diesen guten Einfluss der letzten Jahre, der wird jetzt so ein bisschen zunichte gemacht, weil sie jetzt dann doch wieder so sehr in sich gekehrt wird. Das ist ja wahrscheinlich leider auch eine total logische Reaktion. Ne?
Ja klar, weil sie halt einfach wieder belästigt wurde. Ne? Weil es wieder ein Mann war, der einfach eine gewisse rote Linie überschritten hat.
Ja, genau.
Und gleichzeitig muss ich sagen, ich finde halt diesen Schritt in die Öffentlichkeit an Schönheitswettbewerben teilzunehmen, finde ich auch sehr krass. Es ist schon sehr konträr zu dem, was sie vorher erlebt hat. Weißt du?
Ja, aber ich finde es mutig.
Nein, ich finde es mutig, ich finde es toll, keine Frage. Ich finde es halt nur so extrem, weißt du? Ich könnte mir vorstellen, dass so ein normaleres Leben manchen Menschen dann guttun würde, als gleich das ganze andere Extrem dann irgendwie aufzugreifen. Ne? Das ist jetzt losgelöst von dem, was der Typ gemacht hat. Ne? Sondern einfach so grundsätzlich fiel mir das gerade noch ein.
Das kann sein, ja. Also es ist natürlich ein extremer Wandel, auch weil sie, wie gesagt, vorher so zurückgezogen war. Ich denke, dass sie vielleicht ein Mensch war, der ohne diesen Missbrauch, weiß ich nicht, gesellschaftlicher gewesen wäre und mehr so outgoing gewesen wäre. Und dadurch, dass sie dann diese Schönheitswettbewerbe macht, etwas, was sie vielleicht vorher nicht für möglich gehalten wird, holt sie sich den Narrativ über das eigene Sein zurück von dem Täter. Der wurde bisher vom Täter bestimmt. Dieses ich ziehe mich zurück, ich bin nicht unter Menschen. Das ist nicht ihre Geschichte, wie sie geschrieben hätte, sondern die wurde vom Täter geschrieben. Und durch dieses Rausgehen und sich trauen, holt sie sich dieses Drehbuchschreiben zurück. So. Und insofern finde ich das
schön formuliert.
Das ist einfach ein sehr, sehr mutiger und vielleicht krasser, aber sehr mutiger Schritt.
Ja. Ja, ich finde es krass auf jeden Fall. Mutig, definitiv. Ja, ist ein schöner Gedanke, dass sie sich das zurückgeholt hat. Man muss ja auch nochmal da an der Stelle berücksichtigen, dass das, was ihr Trauma ja ausgelöst hat, das waren ja jetzt keine Selbstzweifel irgendwie, dass sie sich vorher, weiß ich nicht attraktiv gefunden hat oder so, sondern es ist ja wirklich was. Doch, das auch.
Ja, das kam halt dazu. Ne? Also sie hatte sehr, sehr starke Selbstzweifel.
Ja gut, ich weiß nicht, inwieweit das mit dem passiert zusammenhängen kann, psychologisch, was ihr widerfahren ist. Davon abgesehen hätte ich ansonsten gesagt, dass es ja doch auch eventuell durchaus unterschiedliche Dinge sind zwischen, sagen wir mal, sich seiner Schönheit bewusst sein und nach außen und nach vorne treten und auf der anderen Seite halt so ein Trauma zu verarbeiten. Das sind ja dann theoretisch, wenn diese Selbstzweifel nicht gewesen wären, schon unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich glaube, also sie hatte diese Selbstzweifel und sie hatte halt eben diese Scheu und ich glaube, dass das alles Dinge waren, die eben ausgelöst wurden durch die Taten. Und daher ist das einfach logisch, dann dem so zu begegnen. Wie auch immer, sie bringt diese zusätzlichen Schlösser an und Kevin sagt auch später aus, dass sie immer penibel darauf geachtet hat, abends, dass immer alles abgeschlossen ist. Also sie war da sehr, sehr sicherheitsversessen.
Ja.
Es geht in den Dezember 2005. Die Uni neigt sich dem Ende entgegen und die beiden planen, sich bald zu sehen. Es ist der 14. Dezember. Kevin ist in Dover bei seiner Familie. Nona muss am nächsten Tag, am 15., noch eine letzte wichtige Prüfung schreiben und dann wollen die beiden sich sehen. Also sie will diese Prüfung schreiben und sich dann nach der Prüfung auch nach Dover aufmachen zu ihrer Familie und dann wollen die da die Weihnachtszeit miteinander verbringen. Die beiden schreiben am Abend des 14. noch, wünschen sich eine gute Nacht. Kevin wünscht ihr viel Glück für die Prüfung am nächsten Tag. Er ist so ein bisschen ausgelastet an diesem 15. Er hat seinen Eltern versprochen, die zu einem anderen Teil der Familie zu fahren, wo dann eben auch schon so ein bisschen gefeiert wird. Also er will nicht mitfeiern. Er fährt nur die Eltern hin, zurück nach Dover und wartet dann, dass Nona quasi kommt.
Ja.
Morgens hat er auch schon eine SMS von ihr auf dem Handy, wo sie halt so typische Sachen schreibt, irgendwie so ja, guten Morgen, Knuddelbär, irgendwie so. Und da freut sich, ihn zu sehen. Und er schreibt auch nochmal und wünscht ihr viel Erfolg bei der Prüfung, bekommt aber keine Antwort. Dann fährt er mit seiner Familie los, die zu diesem Familientreffen fahren, bekommt immer noch keine Antwort und ist so langsam, fragt er sich, warum sie nicht antwortet, denn sie ist eigentlich sehr oft am Handy und ist irgendwie, ja, niemand, der so lange nicht zurückschreibt. Er fährt da, wie gesagt, seine Familie zu dieser Weihnachtsfeier und ist da schon so ein bisschen hibbelig, formuliert auch seinen Eltern gegenüber, die fragen, was los ist, dass er sich Sorgen macht, weil er von Nona einfach schon so lange nichts gehört hat, seit dem Morgen. Und schreibt dann eine Nachricht, die ihm später so ein bisschen zum Verhängnis werden soll. Er schreibt, hallo, lebst du noch? Was ja auch so typisch ist eigentlich, wenn man von jemandem nichts hört. So.
Ja, das ist so ein So ein Klassiker.
Er macht noch was anderes. Er bittet einen Freund aus Highschool-Zeiten, Ryan, der studiert an derselben Uni wie Nona, und er bittet Ryan, bei Nona vorbeizufahren und zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob sie krank ist, ob irgendwas passiert ist vielleicht. Und Ryan fährt zu Nonas Apartment und berichtet dann, dass ihr Auto vor der Tür steht, dass drinnen Licht brennt, aber dass sie nicht auf Klingeln und Klopfen reagiert, also weder verbal noch irgendwie kommt und aufmacht.
Ja.
Das beunruhigt jetzt natürlich Kevin umso mehr, und er macht sich dann inklusive seiner Familie, also er kehrt quasi auf dem Weg zum, wir fahren zu dieser Familienfeier, kehrt er um inklusive seiner Familie und fährt jetzt zu Nonas Wohnort.
Ja.
Er hat eigentlich einen Schlüssel für ihre Wohnung, aber den hat er zu Hause gelassen, weil das ja eigentlich geplant war, dass die sich erst am nächsten Tag dann aber in Dover sehen, also den braucht er nicht, den hat er jetzt zu Hause gelassen. Ryan wartet immer noch vor dem Apartment und ja, beide klingeln und klopfen, jetzt nichts passiert. Kevin geht zu einer Hintertür und sieht da durch ein Fenster Nona nackt in der Wohnung liegen, offensichtlich schwer verletzt.
Mhm.
Die brechen jetzt ins Haus ein quasi, und die Verdachtsmomente erhärten sich. Nona liegt nackt in ihrer Wohnung, trägt nur Socken. Sie liegt in einer Pfütze ihres eigenen Blutes, hat offensichtlich starke Verletzungen am Hals, am Oberkörper. Ihr Gesicht ist kaum wieder zu erkennen. Die Obduktion wird später ergeben. Also es wird die Polizei gerufen, den Notarzt, der kann nur den Tod feststellen. Die Obduktion wird später ergeben, dass sie brutal zusammengeschlagen wurde, dann mit einem Messer am Hals und Oberkörper verletzt, schließlich die Kehle durchgeschnitten bekam und mit einer Lampe auf den Kopf geschlagen wurde.
Oh,
ob sie vergewaltigt wurde, darüber lässt sich keine Aussage treffen, weil sie allgemein so schlimm zugerichtet war, dass man jetzt so diese typischen Vergewaltigungsspuren, also so Hämatome beispielsweise an den Innenschenkeln und so, gar nicht sieht, weil sie einfach in so einem schlechten Gesamtzustand ist. Man findet kein männliches Sekret an ihr, man findet aber auf so einem Küchenschränkchen eine leere Kondompackung, also wenn sie vergewaltigt wurde, dann eventuell mit Kondomen, sodass kein Sperma zurückgeblieben ist.
Mhm, verstehe.
Kevin hatte nach dem Einbrechen in die Wohnung versucht, seine leblose Freundin wiederzubeleben, hat natürlich dann seine DNA an ihr hinterlassen, ihr Blut auf sich, und weil die Polizei jetzt einfach nur seine Fingerabdrücke und seine DNA in der Wohnung findet und ihr Blut an Kevin klebt, ist der dann auch so der Hauptverdächtige.
Okay, hatte er in irgendeiner Weise ein Alibi?
Dazu komme ich gleich.
War ja nun mal auch weiter entfernt.
Ja, okay. Dazu komme ich gleich.
Alles klar.
Die Polizei interpretiert jetzt diese leere Kondomverpackung in der Küche so, dass Nona eine Affäre hatte, dass Kevin sie überraschen wollte, schon bevor man sich offiziell wiedersehen wollte, diese Kondomverpackung gesehen hat, sie konfrontiert hat und daraufhin zusammengeschlagen und tödlich verletzt hat, so auf diese Weise, die beschrieben wurde. Dazu passt, dass auf der Lampe, mit der auf ihren Kopf geschlagen wurde, ein Handabdruck von Kevin zu finden ist, allerdings auf der Glühbirne. Und
ja,
der Täter muss die aber am Stiel gepackt haben, um mit dem Fuß zuzuschlagen. Und dieser Handabdruck auf der Glühbirne, der stammt wahrscheinlich daher, dass er die Lampe, als er zu der am Boden liegenden Nona wollte, mit der Hand weggeschoben hat, denn die lag so neben ihr. Aber die Polizei fixiert sich total auf ihn, glaubt ihm nicht.
Ja.
Und redet auch den Eltern von Nona ein, dass Kevin ein Narzisst ist, der sie nur kontrolliert hat und dass man ihm nicht glauben darf. Und auch die wenden sich so langsam gegen ihn. Es wird bekannt durch Kommilitonen, dass Nona öfter mit männlichen Kommilitonen Kaffee trinken war. Und das klärt jetzt das stärkt jetzt dieses Affärenbild.
Ja, verstehe.
Und dann kommt jetzt auch wieder dieses Ding zum Tragen, dass man sagt, ja, du warst doch eifersüchtig, sie ist eine Schönheitskönigin, du siehst aus wie ein Eimer, die hatte noch andere Jungs, weißt du, so.
Ja, und natürlich war sie auch nicht mehr in seiner Reichweite, also er konnte es auch nicht kontrollieren, was er macht. Sie hat, das darf man ja an der Stelle auch nicht vergessen, ne? Die haben halt einfach ultra viel Zeit miteinander verbracht. Und wenn das von heute auf morgen quasi aufgelöst ist, dann löst das natürlich auch was im Menschen aus. Möglicherweise eben auch Eifersucht.
Möglicherweise, aber es gibt eben keinen Hinweis darauf. Also Freunde beschreiben die Beziehung nach wie vor als harmonisch. Kevin hat da niemals einen Anlass zum Zweifel gegeben. Und Nonas enge Freundinnen sagen eben aus, dass sie einfach aufgeblüht ist in der Uni, kontaktfreudiger geworden ist und ab und zu mal einen Kaffee trinken war, aber niemals irgendwelche Grenzen verwischt hat. Also das immer klargestellt hat, dass es kein Flirt ist, sondern sie wirklich nur irgendwie so auf rein freundschaftlichen Kontakt aus ist.
Ja.
Aber die Polizei will das nicht hören, für die ist klar, so, die hat eine Affäre gehabt und er ist dahinter gekommen.
Mhm.
Man kann ihre Todeszeit relativ klar auf 10 bis 12 Uhr am 15. eingrenzen, mittags. Sie ist also nie aus der Wohnung rausgekommen, um zu ihrer Prüfung zu fahren. Sie ist da quasi in der Wohnung offensichtlich überrascht worden.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich ein Alibi für Kevin, denn sowohl seine Eltern haben ihn um die Mittagszeit gesehen und auch seine Oma hat er getroffen an der örtlichen Tankstelle und mit ihr gesprochen und diese Sichtungen und diese Interaktionen machen es quasi unmöglich für ihn, innerhalb dieses Zeitfensters dann in ihre Wohnung zu fahren und all das zu tun und wieder zurückzukommen, die Familie dann zu diesem Familienfest zu fahren.
Ja, okay.
Die Polizei sieht ihn trotzdem sehr kritisch, auch wegen dieser Liebst du noch SMS und so, wird dann Anklage gegen ihn erhoben und er muss sich tatsächlich vor Gericht verantworten für den Mord an seiner Freundin.
Hm.
Allerdings sieht die Jury, also das ist da bei diesem Jury-System in Arkansas, ich weiß nicht, ob das für alle US-Bundesstaaten gilt, ich denke nicht, so tief bin ich da nicht drin, aber in Arkansas gibt es diese Jury und die sehen eben diese ganzen Zweifelspunkte, die es gibt und dass es keinen richtigen Hinweis darauf gibt, dass Kevin da irgendwie was gemacht hat und sie sprechen ihn selbstverständlich frei.
Ja.
Liegt auch daran, dass dieser blutige Handabdruck von ihm, der wie gesagt auf der Glühbirne, also auf der falschen Stelle der Lampe ist, der ist noch feucht. Und man sagt jetzt, wenn dieser Handabdruck bei der Tat geschehen wäre, 10 Stunden vor Auffindung ungefähr, dann wäre der trocken gewesen. Also das deutet darauf hin, dass der irgendwie bei der Auffindung entstanden ist.
Mhm.
Die Staatsanwaltschaft unterstellt sowieso, dass diese ganze Auffindesituation, also diese ganze Theatralik mit ich bringe meine Familie, mit Ryan ist noch da, dass das halt alles nur diente, um sich selber irgendwie ein Alibi zu verschaffen. Weißt du, wir finden sie gemeinsam und dann so den besorgten Freund spielen, versuchen sie wiederzubeleben, um halt Spuren an ihr erklären zu können. Also sehr teuflisch, wenn es wahr gewesen wäre.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, aufgrund dieser engen Zeitfenster und verschiedener Zeugenaussagen kann das einfach nicht sein. Und die Jury sieht auch dieses Alibi, dieses Motiv als einfach nicht bestätigt, weil nichts darauf hindeutet, dass sie irgendeine Affäre hatte.
Okay, und dann gibt es ja immer noch diesen anderen Typen, der sie einmal belästigt hat.
Ja, der wird tatsächlich auch von der Polizei interviewt, der gilt als Person of Interest, aber der hat ein tatsächlich stichfestes Alibi, also der wird ganz, ganz schnell vom Haken gelassen, der hat es definitiv nicht getan. Der ist vielleicht ein etwas distanzloser Vollidiot und jemand, der auch nicht unbedingt weiß, wie man auf Frauen vielleicht zugehen sollte, aber der ist definitiv nicht der Täter.
Ja, okay.
Kevin bietet zwischendurch noch an, einen Lügendetektortest zu machen, um auch die Polizei davon zu überzeugen, dass er nichts getan hat und vor allem auch Nonas Familie, die ja wie gesagt sich komplett gegen ihn gestellt hat. Leider besteht er diesen Test nicht, was dann natürlich wieder doof aussieht, aber vor Gericht hat das keine Konsequenzen für ihn. Die Jury spricht ihn nicht schuldig.
Mhm.
Ich meine, klar, es ist natürlich so ein bisschen... Also die Situation könnte man jetzt irgendwie so unterstellen. Ne? Er kommt und will seine Freundin überraschen und findet dann eine leere Kondompackung und weiß so, die kommt nicht von ihm. Dann ist natürlich automatisch klar, so dass da was anderes passiert ist und dann wird er wütend. Ne? Aber trotzdem dieses Maß an Gewalt und was dann da passiert ist, das ist dadurch, finde ich, nicht erklärbar. Also man würde sich streiten, nee, man würde die Wohnung verlassen, man würde Schluss machen, man würde vielleicht auch theatralisch irgendwie, keine Ahnung,
Tränen verlieren oder sowas.
Den ja, Haustürschlüssel hinwerfen oder was weiß ich was, ne? Aber
ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, er wird freigesprochen und die Polizei steht jetzt quasi so ohne Tatverdächtigen da. Der Fall Nona Dirksmeyer ist so ein bisschen cold case-ig. Kevin leidet allerdings in den Folgejahren sehr, sehr stark darunter unter dieser öffentlichen Vorverurteilung, denn die Polizei lässt auch einfach in der öffentlichen Kommunikation, auch in der Presse, keinen Zweifel daran, dass sie ihn für den Täter halten. Also der ist jetzt so in seinem Umfeld, ist es jetzt einfach so eine Glaubensfrage, war er es oder war er es nicht? Viele sehen ihn als Täter, wie gesagt, Nonas Familie sieht ihn als Täter und er bekommt das auch oft gespiegelt von Menschen, dass sie ihn für schuldig halten. Er leidet dann natürlich sehr stark drunter.
Ja, klar.
Was man natürlich tun würde. Ne? Also gerade mit so einer Hypothek auf den Schultern, dass jemand dich des Mordes an deiner Partnerin verdächtigt. Ne? Ich meine, es gibt ja wohl kaum was Schlimmeres.
Das ist auch einfach so. Das ist, also, man darf ja nicht vergessen, er leidet da in diesem Moment auch extrem unter Situationen. Also er ist ja gleichzeitig auch jemand, der ganz in einem Tief angekommen ist und eben auch Trauer bewältigen muss. Und gleichzeitig Angeklagter zu sein, ich meine, das haben wir ja häufig in sehr vielen Fällen, dass sowas stattfindet. Nichtsdestotrotz muss man sich wirklich vorstellen, was das eigentlich bedeutet und wie schwierig und anstrengend das sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann zu so einer Ignoranz, Gleichgültigkeit oder auch Kälte führen muss, zwangsläufig, da man ja so schon im Grunde genommen zerstört ist, innerlich.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass man nach außen hin so eine Maske der Stärke und der Ignoranz auflegt, aber dass es einen selber, wenn man so im stillen Kämmerchen sitzt, wahrscheinlich schon sehr stark trifft. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Unmittelbar nach dem Mord hat die Polizei pro forma auch so die Nachbarn in dieser Apartmentanlage befragt, in der Nona gewohnt hat, obwohl man sich halt direkt auf Kevin eingeschossen hat, aber das hat man halt so als Standardarbeit gemacht. Darunter auch den direkten Nachbarn von ihr, also der wirklich direkt nebenan wohnt, Gary Dunn. Gary Dunn, ein junger Mann, der damals angegeben hat, dass er nichts gehört hat, dass er nichts dazu sagen kann. Er kannte Nona nicht und zu dem Zeitpunkt, als dieser Übergriff stattgefunden haben muss, da war er auch gar nicht in seiner Wohnung. Da hat er Weihnachtseinkäufe mit seiner Mutter gemacht und dadurch ist er halt direkt vom Radar der Polizei verschwunden. Die Mutter hat das bestätigt mit diesen Weihnachtseinkäufen und ja. Und der ist quasi raus. Die Polizei prüft jetzt nochmal so diese ganzen Zeugenaussagen, die damals getätigt wurden. Und sie macht jetzt zum ersten Mal etwas nach diesem gescheiterten Prozess gegen Kevin, was sie vorher nicht gemacht haben. Sie prüfen nicht nur diese Aussagen, die getätigt wurden von Nachbarn, sondern sie überprüfen auch die Nachbarn an sich. Also sie gucken in Strafregister nach, was sind das überhaupt für Menschen? Gibt es da Leute mit Vorstrafen oder so? Und da fällt besagter Gary Dunn auf, der mehrfach Frauen angegriffen hat, also mehrfach wegen Körperverletzungen vorbestraft war, random irgendwelche Frauen angegriffen hat beim Joggen oder sonst irgendwo, die teilweise mit Gegenständen geschlagen hat, teilweise auch nicht aufgehört hat, als die am Boden lagen und auch zudringlich wurde, versucht hat, bei einer Frau irgendwie ins Auto einzusteigen und an die ranzukommen. Und aufgrund dieser kumulierten Übergriffe gegen Frauen tatsächlich 6 Jahre im Gefängnis saß und erst kurze Zeit auf Bewährung draußen war und auch erst relativ kurz in dieser Wohnung wohnte, bevor der Mord an Nona passierte.
Ah ja, okay.
Die Polizei befragt ihn jetzt also und er bleibt bei seiner Geschichte von vorher. Er stimmt einem DNA-Abgleich zu und siehe da, seine DNA passt zu der auf der Kondomverpackung. Er sagt jetzt aber nicht, dass die eine Affäre hatten oder so. Er sagt, er hat keine Ahnung, wie seine DNA in diese Kondomverpackung in der Wohnung von Nona kommt, weil er sie halt nicht kannte. Und er kann sich das überhaupt nicht erklären. Also das ist für ihn eine komplett fremde Person. Er hat nichts mitbekommen und wie da seine DNA in diese Wohnung kommt, das ist ihm ein absolutes Rätsel. Die Polizei forscht allerdings weiter und sie finden heraus, dass Gary nicht am 15., sondern am 13. Dezember mit seiner Mutter einkaufen war, also auch sein Alibi hinfällig ist.
Ja.
Und nun meldet sich eine Ex-Freundin von ihm und die sagt nun aus, dass er Nona nicht nur kannte, sondern dass er regelrecht besessen von ihr war. Also die Beziehung zu dieser Frau ging in die Brüche, weil Gary Dunn quasi nur von Nona gesprochen hat, sie beobachtet hat, in seiner Wohnung überall Fotos von ihr aufgehängt hat, also richtig gruselige Stalker.
Okay, richtig besessen war.
Richtig besessen und das natürlich dann auch also vor seiner Partnerin quasi ausgelebt hat und das war dann natürlich für sie irgendwann ein Grund, sich zu trennen. Also sie hat es eine Zeit lang mitgemacht, was auch schon absolut hart ist, also crazy.
Das finde ich auch, ja.
Ja,
alles andere als normal. Also ich finde, man kann ja viel akzeptieren, jeder hat so seine Marotten, ne? Aber das ist nur wirklich definitiv auch eine Grenzüberschreitung.
Das ist eine totale Grenzüberschreitung. Und das ist dann auch so eine Sache, wo du dann als Partner...
Es ist halt schon frech, es ist so... Wo man ernsthafte Zweifel an den Gefühlen des Gegenüber haben muss.
Ja, natürlich, also ernsthafte Zweifel an allem. Ne? Du musst dich dann auch selber fragen, wo ist dein eigener Selbstwert, ne? Wenn du mitbekommst, dass, also wenn der Partner so einen Star-Fetisch hat und der himmelt jetzt meinetwegen Taylor Swift an, sagen wir jetzt mal, ne? Dann ist das komisch, aber das ist eine Person, die wird in dessen Leben vermutlich niemals eine Rolle spielen. Das ist also komisch, aber das ist kein weiß ich nicht, irgendwo weit weg, ne? Aber wenn es halt die Nachbarin ist, dann ist das irgendwie, ja.
Dann ja, genau. Also es ist halt, wie du schon sagst, ein Star-Kult entsteht ja auch eben dadurch, dass so ein Idol weit weg ist und eben unerreichbar ist und auch unerreichbar bleibt. Das ist erstmal, das ist so die Natur der Sache. Und deswegen vergöttern eben viele Leute auch gewisse Prominente und sowas. Und aber der direkte Nachbar oder die direkte Nachbarin ist eben nur durch eine Wand letztendlich von einem getrennt. Und dann finde ich es, ja, kannst du ja nicht mehr wirklich von einer gewissen Entfernung sprechen, sondern da ist es wirklich eine Tür weiter quasi. Und dann greift eben so eine Psychologie nicht mehr, dann ist es einfach nur noch eine Besessenheit.
Exakt. Ja, aber wie gesagt, besagte Freundin von Gary Dunn hat sich dann erst von ihm getrennt, als er einige Zeit lang eine Katze in der Wohnung hatte. Und sie hat sich gewundert, dass da eine Katze ist, denn er hat Haustiere gehasst und wollte nie welche haben. Ja. Und dann kam raus, dass er quasi Nonas Katze gefangen hat, um dann als besorgter, guter Nachbar Nona bei der Suche zu helfen, um so an sie ranzukommen, um so in das Gespräch zu kommen mit ihr. Also richtig Psycho.
Oh, unheimlich.
Und dann irgendwann so als Held in schimmernder Rüstung dann die Katze zurückgebracht hat und dann natürlich bei ihr direkt einen guten Stand hatte, ne? Also, okay. Ja, und das war dann ja,
das
der...
Ist das, war
ja, dann
das, der ist, das, das ist der Start von Hitch, der Date-Doktor, mit dem Hund und dem Aufzug und so, aber ja gut, hier ist es nur leider keine Komödie, sondern wirklich ein absoluter Freak, ein Wahnsinniger und der letztendlich dann eben auch der Täter war offensichtlich.
Ja, also das war auf jeden Fall dann zu viel für die Partnerin, die hat sich dann getrennt, aber hat Gott sei Dank diese ganzen Geschichten der Polizei erzählt, sodass die Polizei dann einfach, ja klar, auf ihn als Täter umgeschwenkt ist und er ist dann wiederum vor Gericht gekommen. Allerdings hat man vor Gericht der Jury nicht von seinen vorherigen Straftaten gegen Frauen erzählt. Ja. Das heißt, denen war nicht klar, dass er massiv vorbestraft war wegen einschlägigen Angriffen auf Frauen. Und so fanden die den einfach nur verschroben und offensichtlich hatte der einen großen Faible für seine Nachbarin und vielleicht war der auch ein bisschen stalkermäßig verliebt, aber die haben halt keine gewalttätigen Tendenzen gesehen und er wird freigesprochen.
Ah ja.
Weil eben, wie gesagt, der Jury nicht klar war, dass es da durchaus gewalttätige Tendenzen gab. Er hat zwar bei seinem Alibi gelogen, er hat zwar diese krankhafte Obsession mit seiner Nachbarin, er entführt ihren Kater, um sie kennenzulernen, aber man sieht nichts Gewalttätiges, er wird freigesprochen. Vergewaltigung ist ja eh nicht nachweisbar, weil, wie gesagt, höchstwahrscheinlich dann da das Kondom getragen wurde, ne? Und ja, die DNA ist eben nur an der Kondompackung, wer weiß, wo die herkommen könnte, also da...
Ja, gut, ich meine, die kommt auch nicht durch Geisteshand dahin, also das ist schon... finde ich schon recht naheliegend, dass er in dem Raum war.
Ja, aber es reicht offensichtlich der Jury nicht. Ich finde
es reicht nicht.
Ich,
ja gut.
Ich persönlich
kann verstehen, dass es nicht reicht. Also im Zweifel für den Angeklagten. Okay. Aber wenn man so die Puzzleteile mal zusammenrechnet, finde ich, haben wir hier doch ganz klar einen Täter hier.
Ja, haben wir auch. Aber er ist jedenfalls freigesprochen und er genießt seine Freiheit bis in den Sommer 2018 hinein, also noch einige Jahre und führt ein ganz normales Leben. Dann geht mal wieder ein Anruf bei der Polizei ein. Eine junge Frau wurde in ihrem Auto angegriffen, beziehungsweise an ihrem Auto. Ein Mann ist quasi an sie rangefahren, hat die Tür geöffnet und versucht, sie in sein Auto reinzuziehen, mit welchem Ziel auch immer. Aber kann man sich ja irgendwo denken, was der vorgehabt hat, wenn er versucht, eine Frau in sein Auto zu ziehen.
Auf alle Fälle.
Die konnte sich allerdings befreien und eben eine relativ genaue Personenbeschreibung und auch Beschreibung des Autos abgeben. Und es ist natürlich wieder unser Freund Gary Dunn,
ja,
der dann jetzt immerhin zumindest für dieses Verbrechen und für einige in der Zwischenzeit erfolgte kleinere Übergriffe gegen Frauen angeklagt wird und dafür jetzt dann zu 15 Jahren Haft verurteilt wird. Nicht für das Verbrechen an Nona, das hat er höchstwahrscheinlich begangen, da ist man sich auch aufgrund seiner Gewaltgeschichte, dieses Kondoms und seiner Besessenheit sehr, sehr sicher.
Ja.
jetzt haben ihn halt einfach andere Sachen gebracht. Und man weiß auch nicht, ob er nicht vielleicht noch andere Dinge gemacht hat, denn es gab in dieser Zeit, in der er frei war, in diesen ja, 13 Jahren, die er noch auf freiem Fuß verbracht hat, oder 12 Jahren, gab es auch ungeklärte Sexualdelikte da in der Ecke, wo er gelebt hat, aber das konnte ihm halt nie nachgewiesen werden. Also er sitzt jetzt quasi 15 Jahre für Sachen, die ihm nachgewiesen werden können, aber man kann davon ausgehen, dass es da noch andere Übergriffe gab und eben auch diesen Mord an Nona, die ihm nicht nachgewiesen werden konnten.
Okay, dann ist der Fall ja doch nicht so ganz abgeschlossen, ist ja so ein bisschen cold case-ig.
Ja, so ein kleiner Schatten des Zweifels hängt da noch vielleicht drüber, wenn man jetzt des Teufels Advokat spielen möchte und sagt, okay, Gary Dunns DNA kam sonst irgendwie an dieses Kondom, aber ich denke, dass seine Täterschaft schon sehr, sehr wahrscheinlich
ist. Das ist schon sehr wahrscheinlich, ja, das stimmt.
Ja.
Auf jeden Fall.
Kevin Jones, um das abzuschließen, hat ebenfalls so ein bisschen wie Nona zuvor das Trauma genutzt, das diese ganze Sache ihm gegeben hat, auch diese ganzen Anschuldigungen gegen ihn. Sie hat dieses Big Brother, Big Sister Programm betrieben oder daran teilgenommen und speziell Mädchen, die aus schlimmen Verhältnissen kamen, so ein bisschen helfen wollen, um ihre eigene Geschichte zu verarbeiten. Und er hat inspiriert von dieser Odyssee vor Gericht und von diesen Anschuldigungen gegen sich Jura studiert und setzt sich für Leute ein, die zu Unrecht verurteilt worden sind.
Stark, ja. Sehr gut. Das ist, finde ich, eine ehrenvolle Aufgabe und vor allem mal wirklich eine sehr schöne intrinsische Motivation für ein Studium.
Ja, total. Und ja, im Prinzip auch das Bestmögliche, was du in dieser Position als Jurist eben tun kannst. Ne? Ich meine,
genau.
Justizirrtümer wiegen immer schwer. Aber gerade auch in einem Land, wo Menschen teilweise irgendwie dreifach lebenslänglich bekommen oder Todesstrafen ausgesprochen werden,
ja.
Da geht es dann halt wirklich nicht nur um, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Jahre im Zweifelsfall, die man zu Unrecht im Gefängnis sitzt, was immer noch schlimm genug ist, was das Leben immer noch verfuschen kann, sondern es geht im Zweifelsfall halt wirklich ums ganze Leben. Und da ist dieses sich dafür einsetzen, diesen Menschen zu helfen, umso wertvoller.
Ja, genau. Ja, wow. Krasser Fall, sehr trauriger Fall, ne? Also auch hier wieder eine Situation, wo man sich denkt, hey, was ist das doch für ein Mist vom Schicksal, dass ausgerechnet so eine Person, die halt einfach schon sowas Schlimmes erleiden musste, dann auch noch so, was heißt tragisch, so bestialisch dann auch ermordet wird.
Ja, wir hatten das ja schon ein paar Mal, ne? Das war bei unserem zweiten Fall. Unsere zweite Folge, ich glaube, das Opfer hieß Sandra, das erste, wo wir halt auch wo wir halt auch diese Tragik herausgestellt haben, dass ein Mensch, der im Leben sexuelle Übergriffe einfach gewöhnt war und denen ausgesetzt war, ja perverserweise auch durch den Vater, also genau wie hier bei Nona, dann eben auch im Zuge von so einem sexuellen Übergriff stirbt, also selbst im Tod noch mit diesem Verbrechen und diesem über die eigenen Grenzen hinwegsetzen konfrontiert werden.
Ja, genau. Genau das. Ja, schlimm.
Absolut. Absolut. Tor. Jetzt ist die Zeit ganz schön vorangegangen. Jetzt haben wir gar keine Zeit mehr für unser Was wäre, wenn. Tja.
Wir könnten es einfach auf die nächste Folge
verteilen. Wir schieben es auf die nächste Folge.
Zumal wir ja auch noch über das sprechen müssen, was an diesem Wochenende passiert ist. Das ist ja auch eigentlich so ein Thema, das nicht einfach so spurlos an unserem Podcast vorbeigehen kann.
Du meinst
so ein Attentat, Schüsse auf Trump? Schüsse auf Trump, ne? So auf den Präsidenten, das ist natürlich schon heftig.
Mein erster Eindruck war, dass das gespielt war, weil
er direkt die Faust hob und gesagt
ja,
hat, hier, und, ich stehe hier noch.
Und weil der Secret Service sich so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich so verhalten. Also die haben ihn ja bedeckt, die haben ihn umschlossen, aber er war trotzdem, sein Kopf war noch oben, also weil er hat ja noch dann rausgerufen, fight, fight, fight. Und er war trotz dieser Leute um ihn rum einfach immer noch ein klares Ziel. Ich fand das so obskur, dass seine Personenschützer da so gehandelt haben. Also entweder haben die das scheiße gemacht, aber ich weiß es nicht. Ich meine, das ist natürlich auch nur jetzt nur wieder so der Aluhut in mir, aber mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war, das ist doch Schauspiel. Das ist doch kein...
Aus der Situation her war es ja so, dass sie ihn dann herunter...
Genau.
Nein, er hat sich erst gebückt, dann kamen sie von unten so unter dem Stehtisch quasi entlang und haben sich dann um ihn gekümmert. Und dann ist er ja aus eigener Kraft, hat er sich hingestellt und sie haben ihn dann so schützend ummantelt mit ihrem, also einen Körperschutz geboten. Und er, so hieß es in den Berichterstattungen, hat sich ja da auch, sagen wir mal, unvernünftig, ich sag mal fast Trump-mäßig verhalten, nämlich emotional gesteuert und eben dann Faust gehoben und Fight, Fight, Fight gerufen. Ich glaube aber dennoch, dass halt das ein Problem des Secret Service in diesem Moment war, dass sie dort einfach nicht geglänzt haben durch Leistung. Ich habe gestern noch gehört, dass jemand sagte, okay, die werden darauf getrimmt und geschult, dass 100%iger Erfolg stattfindet. Ja. Also die können
die haben
keine 99% zulassen. Genau, genau, die dürfen keine 99% zulassen. Es darf kein Fehler passieren, weil es immer die Möglichkeit gibt, dass es eben irgendwie, keine Ahnung, das zu einem Tod führt. Und das ist so das Erste. Wie haben so diese 4-5 Personen sich verhalten, die ihn da umzingelt haben? Und auf der anderen Seite gab es ja diese Sache mit den Snipern, die ganz offensichtlich dann auch noch gezögert haben. Oder da war es ja irgendwie auch unklar, ob sie halt den Attentäter schlussendlich schon frühzeitig gesehen haben oder eben nicht. Der eine Sniper, der so auf dem Dach über Trump war, hat ja kurz aufgeblickt und dann einen Bruchteil von einer Sekunde später erfolgte ja dann der Schuss. Das heißt, möglicherweise hat er dann in dem Moment schon was gesehen.
Ich bin ja nicht so drin. Ich muss mir diesen Ablauf nochmal ansehen. Ich habe nur die Bilder gesehen im Fernsehen und habe gedacht, das wirkt für mich nicht natürlich. Eben auch, wie gesagt, dieses Schutzszenario des Secret Service sah für mich eben nicht natürlich aus. Also ich hätte das anders erwartet. Und ich hätte Trump auch nicht diesen Mut zugesprochen, gerade angeschossen zu werden, dann nochmal hochzukommen. Ich hätte gedacht, der verkriecht sich erst recht, aber der ist natürlich auch absolut wahnsinnig, ne? Also wirklich wahnsinnig, so auf so eine, auf so, also ich, auf ich so glaub, eine Art, der dass der sich unantastbar fühlt. Das kann schon sein, dass der dann nochmal so hochgekommen ist.
Der ist einfach maximal voll Adrenalin und ich glaube halt in dem Moment ist das einfach wirklich seine Natur, dann einfach aufzuspringen und sich nichts dabei zu denken. Ich glaube, der hat noch gar nicht mal richtig gecheckt, was da überhaupt los ist.
Das kann gut sein, ja.
Ja, also.
Also wenn es...
Den könnte ich mir zumindest vorstellen.
Wenn es wirklich ein legitimes Attentat war, ne, dann muss man wirklich sagen, da haben wirklich jetzt 2 Zentimeter gefehlt, ne, dann wäre es das gewesen. Also hat er wirklich das Glück seines Lebens gehabt. Der Schütze...
Auf jeden Fall.
Der Schütze lag wohl 150 Meter weit weg ungefähr, hatte so ein AR-15, also so ein Sturmgewehr.
Genau.
Und damit kann man in der Regel auf deutlich größere Entfernungen recht zielgenau schießen. Also der war, das ist aber auch so ein Ding, was ich direkt gedacht habe. Ne? Wenn du doch so ein Ding planst, dann trainierst du doch. Also das ist doch, du kannst doch nicht so ein mieser Schütze sein.
Ja gut, er war ein 20-jähriger Typ, der offensichtlich auch da die Waffe des Vaters genommen hat. Das heißt, man kann nicht unbedingt unterstellen, dass er jetzt einen dauerhaften Zugriff darauf hatte, um wirklich zu trainieren. Das ist so die eine Sache und also ich denke, man kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass das ein richtiger Anschlag war. Also das würde ich gar nicht in Zweifel stellen, zumal ja auch andere Leute verletzen, eine andere Person ja auch leider zu Tode gekommen ist.
Ja, aber durch die Reaktion
und drumherum. Die hinter, ja. nee, die Kugel ging weiter und ja. Dann war da so ein anderes, so eine andere Tribüne, wo Leute standen, 2 oder so von denen sind auch zusammengebrochen. Also die Kugeln gingen quasi am Trump vorbei oder durchs Ohr durch und dann halt zu diesen anderen Personen und einer von denen ist gestorben.
Am Ohr vorbei, das wurde ja nur so ein bisschen gestreift. Naja, aber interessant. Ich werde mich da mal ein bisschen einlesen, dann können wir in der nächsten Aufnahme drüber sprechen. Denn du hast natürlich recht, das ist ein Thema, das wir im Abschweifen auf jeden Fall behandeln müssen. Und das erinnert mich daran, dass wir definitiv auch mal irgendwann zeitnah über ein anderes Attentat auf einen damals US-Präsidenten reden müssen, wo es nämlich auch unheimlich spannende Spekulationsmöglichkeiten gibt. Also JFK ist ein unheimlich geiler Stoff, tatsächlich so aus True-Crime-Sicht.
Definitiv.
Zumal es da natürlich auch diesen berühmten Zapruder-Film gibt, wo alles drauf festgehalten wurde. Aber egal, darüber sprechen wir ein andermal. Also Aufruf an die Community kann ich keinen tätigen. Es gibt keine Spekulation zum heutigen Fall. Ich kann nur darum bitten, uns bei Instagram zu folgen. Helft der Community zu wachsen. Und wenn ihr uns mögt und uns helfen wollt, teilt und empfehlt uns. Und besucht unsere Live-Shows. Drei sind es dieses Jahr. 2.11. in Hamburg steht fest. Dann gibt es noch einen in der Krombacher Brauerei, auch im November, und im September in unserer Heimatregion. Ich werde da mal Links auf Instagram posten. Ich werde mal so ein Highlight anlegen, wo man das dann dauerhaft sehen kann und auch die Links dann immer dauerhaft abrufen kann, dass das nicht immer, dass ich das nicht mehr wieder neu posten muss.
Ja, sehr geil. Und sollte demnächst wieder Vollmond sein und ihr Lust auf gruselige Abendstimmung habt, dann schaut doch in den nächsten Tagen mal bei YouTube vorbei.
Ja, dort da tut
könnte
sich
eventuell was passieren.
Ja, da Daniel war wieder umtriebig und aktiv. Ich bin selber gespannt.
Wieder ist gut. Ich habe es endlich fertig geschnitten und so weiter und so fort, was ich irgendwie vor ein paar Monaten mal begonnen habe.
Ja, ist egal. Ich meine, du hast viele Dinge zu tun. Wir sind Vollzeit berufstätig. Da erwartet niemand irgendwelche Wunderdinge. Ich bin froh, dass du es geschafft hast.
Was lange währt, ne?
Ja. Für heute bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, natürlich auch dir. Und wir hören uns nachher. Wir da draußen hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.